Wir haben ein bisschen Pause gehabt in der Apostelgeschichte in den letzten Wochen. Da war Karfreitag und Ostern und Gemeindegeburtstag und Gäste, die gepredigt haben und so weiter. Und jetzt gehen wir weiter und wir sind immer noch in Kapitel 10 in der Apostelgeschichte. Wir sind so, das ist so ein Langzeitprojekt, dass wir uns so durch die Apostelgeschichte arbeiten. Und ich bin immer noch begeistert und einfach zu sehen, jemand fragte mich neulich, der wieder neue Schritte im Glauben geht, ja, was kann ich jetzt als nächstes lesen nach dem Johannesevangelium? Gesagt, Apostelgeschichte, ach, Geschichte ist doch langweilig. Dann schrieb es mir zwei Tage später, ah, ich habe festgestellt, ist doch nicht langweilig. Zu sehen, wie Gott handelt. Zu sehen, wie Gott handelt, wie der Heilige Geist Gemeinde baut. Und ich bin überzeugt, es ist derselbe Heilige Geist, der heute Gemeinde baut und der genauso weiter wirken möchte unter uns. Und das sehen wir auch in der Passage, mit der wir uns heute beschäftigen. Wenn Christen sich manchmal streiten, ob jetzt das Wirken des Geistes wichtiger ist oder die Predigt, das Wort Gottes, dann gibt hier die Apostelgeschichte als klare Antwort ein klares Ja. Es ist, natürlich geht es Hand in Hand. Natürlich geht es Hand in Hand. Und das sehen wir wunderbar, wie Gott hier wirkt. Wir haben das am Anfang, ich will euch erinnern oder euch das zum ersten Mal erzählen, am Anfang von Kapitel 10 gesehen. Petrus ist jetzt unterwegs, nachdem die ersten Christen lange in Jerusalem festgehangen sind. Jesus hatte ihnen ja den Auftrag gegeben, in alle Welt zu gehen, zu allen Nationen zu gehen. Und das braucht aber einige Kapitel, bis sie überhaupt die Stadtgrenze von Jerusalem mal hinter sich lassen. Manchmal ist uns theoretisch ja alles klar, aber wir brauchen dann doch nochmal irgendwie einen Schubs. Der Schubs ist relativ massiv in Jerusalem. Durch Verfolgung werden die Christen in die Umgegend zerstreut. Und Petrus fängt an, in Samaria zuerst zu predigen und in Judäa. Und hier in Kapitel 10 wird die Grenze überschritten zu den Nichtjuden. Wir hatten vorher schon mal den ersten Afrikaner, der zum Glauben gekommen ist. Aber jetzt geht die Mission sozusagen systematisch auch zu den sogenannten Heiden, zu denen, die eben nicht zu Israel gehören. Und wir haben das gesehen, wie der Heilige Geist das einfädelt. Weil es einfach nicht gereicht hat, dass Petrus sich erinnert hat, da hat doch Jesus mal was gesagt. Bekommt der Hauptmann Cornelius, ein römischer Centurio, eine Vision von Gott? Ein Mann, der schon nach Gott gesucht hat, der sich zum Volk Israel gehalten hat, zum Gesetz Gottes gehalten hat, gebetet hat. Und Gott sagt, deine Gebete sind erhört worden und jetzt darfst du mich besser kennenlernen. Und fast zeitgleich kriegt Petrus eine Vision, die ihn vorbereitet darauf, zu Nichtjuden zu gehen. Ja, was ich rein nenne, sagt Gott zu ihm, das nenne du nicht unrein. Und deshalb deinen Vorbehalt, zu Menschen zu gehen, die nicht zu deinem Volk gehören, das muss jetzt vorbei sein. Und Gott timet das wunderbar, dass dann Petrus gerade die Vision hat, als unten die Boten von dem Hauptmann vor der Tür stehen. Und es greift so ineinander. Und er macht sich auf den Weg nach Caesarea. Der Cornelius hat inzwischen seine ganze Familie, seine Freunde versammelt, eine kleine Hausgemeinde schon zusammen, die alle hungrig sind. Und Petrus wird begrüßt mit den Worten, die sich jeder Prediger wünscht. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Also die Leute sind wirklich hungrig, die Leute sind wirklich bereit. Also eine gute Haltung, mit der zu Gott zu kommen, mit der sein Wort zu lesen, zu hören, was will Gott mir jetzt sagen? Und Petrus ist total erstaunt, ergriffen von dieser Situation. Und das hatte ich noch gelesen beim letzten Mal. Und da steige ich wieder ein in Vers 34, also Apostelgeschichte 10, ab Vers 34 und dann lese ich bis zum Ende des Kapitels. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm oder der ist annehmbar bei ihm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit Heiligen Geist und Kraft, ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Amen. Also es geht spannend weiter und der Geist wirkt. Und der Geist wirkt durch die Predigt und über die Predigt hinaus und er unterbricht den Prediger. Es ist herrlich. Petrus sagt nicht, Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Ich muss noch meine Zusammenfassung machen. Wir sehen hier eine Offenbarung zuallererst. Dann sehen wir eine Botschaft oder wir hören eine Botschaft. Und schließlich begegnen wir einer Kraft. Eine Offenbarung, eine Botschaft und eine Kraft. Zuerst die Offenbarung. Und sie ist eine Antwort auf die Frage, wer kann zu Gott kommen? Wer ist eingeladen in die Gemeinschaft mit Gott? Und vielleicht bist du das gewohnt oder wir sind das gewohnt, so, ja, klar, jeder und so, Gott hat alle lieb und so. Das war aber eine echte Revolution und das war eine echte Offenbarung. Petrus hatte das theoretisch irgendwie klar gekriegt. Jesus war am Anfang, hat er selber gesagt, ich bin nur zu Israel gesandt, vor der Kreuzigung. Da gab es ein paar Ausnahmen, die Leute dann schon schockiert haben. Aber Jesus hat schon immer wieder davon gesprochen. Dieses Reich Gottes ist viel größer als dieses Reich Israel. Sondern alle Menschen will ich einladen. Von Osten und Westen und Norden und Süden, die zu Tisch sitzen mit Abraham im Reich Gottes. Aber diese Theorie, und sie hatten den Auftrag, zu allen Völkern zu gehen, aber dass das wirklich, wirklich Wurzeln schlägt im Herzen von Petrus. Sagt, es gibt hier keinen Unterschied. Es ist nicht wie im Alten Testament, da kommt mal ein Heide und der darf dann auch mal dabei sein. Also der Kyros aus Persien, der versteht dann einiges vom Gott Israels. Oder der Naaman, der sagt, ja, ich will diesen Gott jetzt anbeten. Oder so, es gibt so ein paar, die Leute in Ninive tun mal Buße, als Jona predigt, mindestens für eine Generation. Aber das sind so ein paar und eigentlich, die hängen sich dann so an Israel dran. So wie der Cornelius das gemacht hat. Diese Zeit ändert sich und die Botschaft geht zu allen Völkern, zu allen Nationen. Alle sind willkommen. Und das ist die Offenbarung, die Petrus erstmal bekommt. Bevor er sie weiterpredigen kann, muss er das selber erstmal verstehen. Das ist immer so. Wenn du was weitergeben willst und das ist noch nicht in deinem Herzen angekommen, dann kannst du vielleicht die Theorie referieren, aber das wird nicht viel Kraft haben. Aber bevor Petrus hier richtig predigen kann, predigt Gott erstmal zu ihm. Und zwar auch durch den Cornelius. Ja, durch diese Offenheit von dem Heiden, den er sieht, ja, wir sind gekommen, alles zu hören, was Gott dir befohlen hat. Wow. So eine Aufnahme hat er bei vielen Juden nicht bekommen. Und er sagt, jetzt erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. So, ich hatte schon so eine Ahnung, Jesus hat immer sowas gesagt, aber jetzt ist der Groschen wirklich gefallen. Sondern in jedem Volk, Wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Heißt das jetzt, wer recht tut, wer ihn fürchtet, okay, man muss sich das doch erst verdienen? Nein, der Punkt ist, egal, wenn du Jesus folgst, wenn du auf ihn hörst, dann ist egal, wo du herkommst. Dann ist egal, was du getan hast. Dann ist egal, was du erlebt hast, was du bisher geglaubt hast, welche religiöse Tradition du hast, welche Sünden du hast, welche Errungenschaften du hast, welche akademischen Grade du hast. Sondern Jesus sagt, du bist willkommen. Und vielleicht brauchst du diese Offenbarung. Für Menschen, zu denen Gott dich schickt. Ja? Auch Menschen, vor denen du vielleicht Angst hast, sind willkommen. Jesus nimmt dich an, ja, aber er nimmt auch deinen Nachbarn an. Er nimmt auch den neuen Nachbarn an, der dir ganz fremd ist, vor dem du Angst hast, den du komisch findest, mit dem du nichts zu tun haben willst, dem du am liebsten nicht die Hand geben willst. Und es ist die Offenbarung, vielleicht brauchst du die auch für dich selbst. Vielleicht ist immer noch die Frage in deinem Herzen, ja, bin ich denn wirklich gemeint? Bin ich denn wirklich angenommen? Ich war das vielleicht mal, aber dann habe ich wieder Mist gebaut, ich wusste doch schon alles und dann bin ich wieder meine eigenen Wege gegangen. Wenn du wüsstest, was alles gewesen ist, die Verletzungen, die ich erlebt habe, was ich von Christen erlebt habe, was ich anderen angetan habe. Und du denkst, naja, der meint jetzt irgendwen, aber doch nicht mich. Und dann bete ich, dass Gott dir diese Offenbarung schenkt in dein Herz. Du bist gemeint. Er sagt, ja, egal, ob du aus Deutschland bist oder aus Japan oder aus Afghanistan oder aus China oder aus Hessen oder aus Bayern oder ob du schwul bist oder hetero, ob du Mann oder Frau bist, ob du alt oder jung bist, wenn du zu Jesus kommst, wenn du hungrig bist, er will dich satt machen. Er will dir Leben schenken. Und er will dich senden zu anderen und will deine Grenzen sprengen, wo du sagst, ja okay, den da möchte ich eigentlich nicht in meiner Gemeinde haben. Ja? Solche Leute, ich bin extra hier, weil solche Leute nicht hier sind. Und dann sagt Gott, okay, lad ihn ein. Ob das der Flüchtling ist von nebenan oder ob das dein Chef ist oder irgendwer anders. Die Jugendlichen an der Bushaltestelle, mit denen du irgendwie, wo du immer einen Bogen drumherum machst. In Vers 43 sagt Petrus, durch seinen Namen sollen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen. Das ist die Einladung. Die gilt jedem Menschen. Das ist elementar und eigentlich wissen wir das alle. Aber ich glaube, manchmal brauchen wir neu oder zum ersten Mal diese Offenbarung von Gott. Und Offenbarung heißt, wenn ich davon rede, nicht, da entdecken wir was ganz Neues und schreiben ein paar neue Kapitel für die Bibel. Ja, die Offenbarung ist abgeschlossen in dem Sinn. Aber Gott hat große Freude daran, durch den Heiligen Geist, die Alten haben gesagt, Erleuchtung zu schenken. Ja, Paulus betet, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Nicht, dass ihr ganz neue Dinge erkennt, die es vorher noch keiner wusste, sondern dass ihr das erkennt, was ihr schon lange wusstet. Dass diese Wahrheit ja wirklich euch verändert. Gott schenkt Offenbarung. Und er lädt dich ein und er lädt jeden Menschen ein. Und Petrus versteht das und Petrus wird dadurch frei, jetzt auch zu predigen. Und dann haben wir als zweites eine Botschaft. Übrigens, Petrus predigt hier eine richtig solide Drei-Punkte-Predigt. Das ist also biblisch, Drei-Punkte-Predigten zu halten. In seiner Predigt, es geht um Jesus. Das ist der Punkt. Und das sind die drei Punkte. Nämlich, er spricht über das Leben von Jesus. Er spricht über Kreuz und Auferstehung. Und er spricht darüber, dass Jesus der Richter ist. Er fängt nicht an mit dem Kreuz. Ja, manchmal vergessen wir das, dass Jesus vor dem Kreuz auch schon was getan hat. Ja, Jesus ist gestorben, ja. Jesus hat auch gelebt und das ist auch wichtig. Er ist umhergegangen, er hat Gutes getan und er hat geheilt. Das ist das, wozu er uns ruft, wozu er uns seine Kraft geben will. Gutes tun, Heilung bringen. Heilung für alle, die in der Gewalt des Teufels waren. Damit sagt Petrus hier nicht, dass alle Kranken irgendwie dämonisch belastet sind. Aber Jesus bringt Menschen in seine Freiheit, die vorher unfrei waren. Ob es durch Krankheit war, ob es durch Sünde war, ob es durch alte Verletzungen war in der Seele. Er bringt in die Freiheit. Er bringt Kraft. Er ist zuerst für Israel gesandt, das macht Petrus sehr deutlich hier. Aber dann auch, er ist der Herr. Wo haben wir das? Das finde ich nicht. Ja, gleich im ersten Vers. Frieden verkündet durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Das klingt für uns auch so normal, der Herr Jesus, so wie der Herr Müller. Das ist der Kyrios. Das ist das erste, älteste Glaubensbekenntnis, ist Christus Kyrios. Christus ist der Herr. Und das war sehr politisch. Denn Cornelius ist römischer Centurio. Der hat seinen Eid geleistet auf den Kaiser. Und das Bekenntnis in Rom war Caesar Kyrios. Der Caesar, der Kaiser ist der Herr, der Herrscher über alles. Das ist der Oberste. Du kannst noch irgendwelche Götter anbeten, Hauptsache, du bist dem Kaiser loyal. Und jetzt kommt Petrus, jetzt kommen die Christen und sagen, nein, Christus Kyrios, er ist der Herr über alles. Hier geht's, Cornelius, du kannst nicht einfach noch einen neuen Gott dir aufs Regal stellen, sondern deine komplette Loyalität muss sich ändern. Deine komplette Ausrichtung muss sich ändern. Christus ist der Herr. Petrus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Und wir tun gut daran, klar zu sein. Wer ist Jesus? Und dann ist Jesus der, der ans Holz gehängt wurde, der, wo das Alte Testament ist, das ist der, der verflucht ist. Der Fluch der Sünde, der Fluch des Gesetzes auf ihn kommt. Er wird getötet und er wird auferweckt von Gott. Und Gott stellt sich zu ihm. Und Gott sagt, ja, das ist wirklich mein Sohn. Ja, er ist wirklich von mir. Und dann sagt Petrus, und wir sind seine Zeugen. Er ist uns erschienen. Er hat das vorherbestimmt, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird und dass wir seine Boten sein sollen, dass wir seine Zeugen sein sollen. Und das ist sozusagen jetzt die Kette, okay, und jetzt bin ich hier und erzähle euch das. Aber das ist auch die Herausforderung an uns. Zeugen zu sein. Ich habe überlegt, was ist die Qualifikation für einen Zeugen? Wenn du als Zeuge irgendwo aussagst, was musst du dann haben? Musst du studiert haben, möglichst Jura? Musst du rhetorisch brillant sein? Musst du das alles genau vorbereitet haben, stundenlang, was du da sagst? Musst du, keine Ahnung, besonders hübsch sein? Bestimmtes Alter haben, bestimmte Nationalität. Nein, es ist völlig egal. Es ist völlig egal. Im alten Israel galt dann das Zeugnis einer Frau nur die Hälfte. Das ist bei uns Gott sei Dank auch nicht mehr so. Ein Zeuge muss einfach was erlebt haben, oder? Der soll was gesehen haben. Wenn du sagst, du willst als Zeuge aussagen bei einem Verbrechen, sagst, ich habe zwar nichts gesehen, aber ich denke mir, der und der könnte es gewesen sein. Da schicken die dich sofort heim. Aber wenn du was gesehen hast, dann kannst du noch so stotternd dein Zeugnis vorbringen. Dann kann das noch so begrenzt sein. Ich sage, ich habe ein rotes Auto gesehen, das ist irgendwann zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens da vorbeigefahren. Das kann der entscheidende Hinweis sein, wer weiß. Du musst dann nicht noch überlegen, wer könnte in dem Auto drin gesessen haben und irgendwelche Geschichten erzählen. Das macht es dann eher gefährlich oder kriminell sogar. Sondern du sollst das erzählen, was du erlebt hast, was du gesehen hast, was du weißt. Und das heißt, jeder, der, wenn es darum geht, Zeuge für Jesus zu sein, wenn du irgendwo Jesus begegnet bist, wenn du irgendetwas mit Jesus erlebt hast, ob das in deiner Vorstellungswelt groß oder klein ist, dann kannst du ein Zeuge sein für Jesus. Wenn du Jesus überhaupt gar nicht kennst und sagst, ja, ich habe von ihm gehört, aber das ist auch alles, dann lade ich dich ein, auf das Zeugnis von Jesus zu hören, auf das, was andere dir erzählen. Und du kannst Jesus kennenlernen. Aber wenn du ihn schon ein bisschen kennengelernt hast, ich weiß nicht viel, aber ich weiß, dass er meine Schuld vergeben hat. Oder ich habe von Theologie keine Ahnung, aber da hat einer für mich gebetet im Namen Jesu und jetzt sind die Schmerzen weg. Oder ich weiß, dass ich rastlos war und seit ich angefangen habe zu beten, kann ich besser schlafen. Das kannst du erzählen. Dieses Zeugnis kannst du erzählen. Das musst du nicht noch irgendwie aufmotzen. Wie gesagt, das macht es dann eher unglaubwürdig. Und du musst keine Angst haben, dass du nicht genug weißt. Ich kann dir ein Geheimnis verraten als Theologe. Es gibt auf jede Frage, auch zu jeder, auf jede Frage zur Bibel und zu Jesus gibt, hast du eine Antwort. Ja, du kannst antworten auf jede Frage, die dir irgendjemand stellt. Du wirst nie ohne Antwort sein. Ganz oft wird die Antwort lauten, ich weiß es nicht. Aber das ist okay. Weil du nicht gerufen bist als Anwalt oder als Terstegen, Erweckungsprediger, hat gesagt, ich bin Gottes Kind und nicht Gottes Geheimrat. Ich bin nicht sein Berater, ich muss ihn nicht verteidigen. Sondern ich soll von dem erzählen, was ich erfahren habe. Du sagst, gibt es diesen Blindgeborenen im Johannesevangelium? Dann fragen die den, was ist denn hier los, warum bist du geheilt worden am Sabbat und so, gehört sich nicht und wer war denn das? Das muss ein Sünder gewesen sein. Und der sagt, keine Ahnung, ich hab ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der ein Sünder war, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Go figure, würden die Amis sagen. Ja? Überleg dir was, welchen Schluss du draus ziehst. Man fragt, dann wird er ja noch frech, okay, warum fragt ihr da und nach dem, wollt ihr dem auch nachfolgen und so. Aber er erzählt einfach das, was er erlebt hat. Und ich mache dir Mut. Erzähl das, was du erlebt hast. Und ich glaube, das wollen Leute viel mehr hören als irgendeine theologische Abhandlung. Ja, das kann ich ein Buch kaufen. Kann ich dir Tipps geben. Aber was du erlebt hast mit Jesus, das ist interessant. Okay, also Kreuz und Auferstehung, davon sind wir Zeugen. Und dann spart Petrus auch nicht an der Stelle zu sagen, Jesus ist von Gott eingesetzt als Richter. Das ist ein Gedanke, der ist nicht so populär für viele heute und vielleicht auch für manche von uns. Aber diese Welt läuft nicht einfach immer weiter, sondern sie läuft auf ein Ziel zu. Und an diesem Ziel wird Jesus wieder sichtbar erscheinen. Und er wird Richter sein über die ganze Welt. Und er wird Menschen zu sich nehmen in Ewigkeit und er wird andere Menschen verurteilen und verwerfen. Und entscheidend ist, wie wir zu Jesus stehen. Es läuft nicht einfach immer so weiter. Ich will euch sagen, so wie die Welt im Moment ist, und eigentlich so wie die Welt immer ist, aber im Moment sehen wir es besonders deutlich, bin ich einmal mehr dankbar, dass Jesus Richter ist. Dass es einen gerechten Richter gibt. Es gibt so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Habt ihr gehört von Šešelj, diesem Mordbuben aus Serbien, der jetzt gerade freigesprochen wurde in Den Haag, weil die Anklage hat wohl schlampig gearbeitet und er hat die Leute jahrelang zum Mord an den Kroaten und Bosniern aufgehetzt und jetzt konnte ihm nicht nachgewiesen werden, dass er direkte Befehle gegeben hat und so und jetzt wurde er freigesprochen. Er wird noch einmal einem Richter gegenüberstehen und er arbeitet nicht schlampig. Für mich ist das ein großer Trost angesichts von so viel Leid und Ungerechtigkeit in dieser Welt. Aber es ist eben auch eine Herausforderung, weil ich klar sein muss, auf welcher Seite ich dann stehe. Und ich kann mich dann nicht verlassen auf meine Frömmigkeit oder darauf, dass ich Pastor bin oder irgendwas anderes, sondern nur darauf, dass Jesus für mich gestorben ist, wenn ich auf ihn vertraue. Das heißt, die Botschaft ist nicht einfach, Gott hat dich lieb, wusstest du das schon? Und wenn du es schon wusstest, ist schön, wenn du es nicht weißt, ja, schade eigentlich, aber es ändert sich auch nichts für dich. So ist manchmal die Botschaft, die manche bringen. Du machst dir dann mehr Kopf, als du sein müsstest, weil eigentlich liebt er dich, ja? Und das wirst du dann ja halt irgendwann später rauskriegen. Nein, hier ist eine Antwort gefordert. Du musst dich irgendwie dazu verhalten, du musst irgendwie Ja sagen zu Jesus. Und dann nimmt er dich mit Freude an. Petrus kommt zu diesem Punkt. Vielleicht wollte er eine 4-Punkte-Predigt halten, das werden wir nie erfahren, weil an der Stelle der Heilige Geist ihn unterbricht. Und Gott hat eine große Freude daran, den Petrus zu unterbrechen, habe ich festgestellt. Erinnert ihr euch auf dem Berg der Verklärung? Oh Jesus, das ist cool, lass uns hier Hütten bauen und so weiter. Und dann heißt es, während er noch redete, kam eine Stimme vom Himmel, das ist mein Sohn, auf den sollt ihr mal hören und selber mal Mund zu. Eine Kraft, einer Kraft begegnen wir hier. Der Heilige Geist selbst wird aktiv und er erfüllt alle, die hier im Raum sind, die das hören. Erwartet nicht, dass Petrus einen Bekehrungsaufruf macht, ein Gebet vorspricht zum Nachsprechen, die nach vorne ruft oder was auch immer, sondern er handelt einfach. Ich denke, er tut das hier, um ganz deutlich zu machen, das ist jetzt nicht irgendeine komische Idee von Petrus, den Heiden zu predigen, sondern das ist Gott. Das ist Gott. Wir merken ja, da sind die andere jüdische Gläubige dabei, die finden das schon sehr seltsam. Im nächsten Kapitel ist Petrus dann in Jerusalem, muss sich vor den anderen Aposteln verantworten, was er denn da gemacht hat, einfach so unbeschnittene Heiden zu taufen. Und er sagt, ja, der Heilige Geist hat gewirkt. Er ist auf sie gekommen, genauso wie auf uns damals, an Pfingsten. Und dann, wenn der Heilige Geist keinen Unterschied macht, warum soll ich einen Unterschied machen? Das ist das beste Argument, was er hier hat. Also dieses neue Wirken des Geistes ist nicht gegen das, was im Wort Gottes steht. Aber sie haben es bisher noch nicht wirklich ergriffen. Und er hilft hier sozusagen nach. Der Heilige Geist kommt mit Kraft. Er verändert diese Situation. Er gründet die erste heidenchristliche Gemeinde hier in Caesarea mit Cornelius und seinen Leuten. Und die Frage, die uns dann immer wieder bewegt, auch als Christen, wo wir diskutieren, ist, wie und wann kommt denn jetzt der Heilige Geist? Wie passiert das genau? Ist bei der Bekehrung schon alles gelaufen oder muss man später nochmal für sich beten lassen und den Geist empfangen? Und die Antwort auf diese Frage ist genauso, ja. Ja, beides. Und wir sehen, dass wie der Heilige Geist schon sehr früh am Werk ist. Also wenn ein Mensch überhaupt anfängt, Sehnsucht nach Gott zu bekommen, wenn ein Mensch überhaupt anfängt, nach Gott zu fragen, dann tut er das, weil der Heilige Geist schon am Werk ist. Also wenn du sagst, ja, ich weiß gar nicht, wer das ist oder so, aber ich merke irgendwie, ich habe Heimweh nach Gott, dann kann ich dir sagen, okay, der Heilige Geist wirkt schon in dir. Dass der Cornelius hier überhaupt den Petrus holen lässt, war ein direktes Wirken des Heiligen Geistes. Hier sehr dramatisch durch eine Vision. Anderswo vielleicht nur so ein Impuls, ich glaube, ich sollte mal in die Kirche gehen oder ich fange mal wieder an, in der Bibel zu lesen oder was es auch ist. Ich bete und sage, Gott, wenn es dich gibt und so, ne? Kennt diese Gebete, da ist der Heilige Geist schon dabei. Und wenn ein Mensch gläubig wird, dann nur, weil der Heilige Geist wirkt. Das kann kein Mensch sich dazu entschließen, sondern es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und da wirkt er. Und dann sagt Paulus im Epheserbrief, als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Also der ist gekommen, um zu bleiben. Und der will euer Leben verwandeln. Und dann sagt Paulus, aber der gleiche Paulus im gleichen Epheserbrief, lasst euch mit dem Geist erfüllen, immer wieder neu. Und da ist dieser Punkt, ja, da können wir auch Gebet in Anspruch nehmen, da können wir mit anderen beten, für uns gegenseitig beten, weil wir immer wieder neu auch die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Ich kann nicht sagen, ja, ich hatte da eine Durchbruchserfahrung 1972 und das war total cool und davon zehre ich seitdem. Sondern wir dürfen das immer wieder erbitten und wir brauchen es auch immer wieder neu, dass der Geist uns berührt, dass der Geist uns erfüllt. Der alte Moody, so ein amerikanischer Erweckungsprediger vor 150 Jahren, hat gesagt, wir sind lecke Gefäße. Ja, du hast irgendein geistliches Hoch, warst da auf der Konferenz und das jetzt 2 Wochen her und du merkst so, oh, das ist wie so Zahnräder, Maschine ohne Öl. Es geht nur ganz schwer vorwärts. Und du darfst neu darum bitten, dass der Geist Gottes dich erfüllt, dich belebt. Und er wird nicht sagen, ja komm mal, also ich war gerade erst letzte Woche da und so, sei nicht so unverschämt. Wir dürfen unverschämt sein, da freut er sich. Wir dürfen mehr erbitten, weil er durch uns wirken will. Nicht, dass wir eine schöne Zeit haben, sondern dass wir seine Zeugen sein können, dass wir Gutes tun, Heilung bringen können, wie wir das von Jesus gehört haben. Dass er uns gebrauchen kann in dieser Welt. Dazu will er uns immer wieder neu erfüllen. Und ich brauche das immer wieder neu. Und du brauchst es immer wieder neu. Und er kommt hier und wir beten darum. Und immer wieder auch vor dem Gottesdienst beten wir, dass es sein Raum ist, Das ist seine Bühne, das ist nicht meine Bühne hier, das ist nicht Ansgar, was hier groß gemacht werden soll. Sondern der Heilige Geist soll hier Raum haben zu wirken. Und ich bete immer wieder, dass ich nicht eine Staumauer bin, sondern ein Kanal. Und dass er durch mich fließen kann oder auch an mir vorbeifließen kann. Soll mir auch recht sein, aber ich möchte gern dabei sein. Er will durch dich wirken, durch mich wirken. Er will Raum haben. Und die Frage ist auch, geben wir ihm Raum? Lassen wir ihn machen? Ich weiß, wie ich mal gepredigt habe über die Fülle des Geistes und was er uns schenken will. Und dann kam hinterher jemand zu mir und sagte, ich glaube, da hätten wir weitermachen sollen an der Stelle im Gottesdienst. Da hätten wir mehr Raum zum Gebet haben sollen. Ich sage, okay, ja, ich glaube, du hast recht. Da war ich nicht flexibel genug, das wahrzunehmen, was Gott tun wollte. Aber er geht dann auch weiter mit uns. Manchmal ist unser Problem das Vertrauen. Ist das wirklich, also kann ich dem wirklich vertrauen, wenn der Heilige Geist einfach wirkt? Hier die Gläubigen, die mit Petrus unterwegs sind, die sind sich da erstmal nicht so sicher, was jetzt hier gerade passiert. So, Moment mal, ja, Heiliger Geist, gut und schön, aber wir haben unsere Regeln. Aber da wissen wir, was wir haben und das gibt uns Sicherheit. Und ich finde es gut, wenn man einen Rahmen hat, wir haben hier im Gottesdienst einen Rahmen und so, dass man nicht jede Woche neu sich ausbasteln muss, wie wir das Abendmahl heute feiern oder ob oder überhaupt und so. Weil ich glaube, manchmal wird es uns einfach schlecht spontan und nicht unbedingt geistgeleitet. Aber sind wir bereit? Hier im Gottesdienst und in deinem Alltag, dass du deinen Plan änderst, dass ich meinen Plan ändere. Vertraue ich dem Heiligen Geist, dass er es gut macht, dass er es viel besser macht als ich. Ja, das ist ja, manchmal ist das so, wenn der Heilige Geist kommt, dann denkt man, das ist so, wie wenn der Praktikant einen Vorschlag macht. So, naja, wir können es ja mal probieren, guck mal, was. Nein, er weiß ja viel besser, was läuft. Und wir können ihm vertrauen, es ist der Geist Christi. Das ist der Geist des Vaters. Viele Leute haben eine gute Beziehung zum Vater, eine klare Beziehung zu Jesus, weil das ja auch Unterschiede schon gibt. Aber Heiliger Geist, ja, ist irgendwie nicht greifbar, es ist irgendwie so nebulös. Da lass lieber die Finger davon. Aber Jesus sagt, es ist gut, wenn ich weggehe, wenn ich Jesus weggehe, weil dann der Heilige Geist kommt. Und wer sind wir dann zu sagen, ja, weiß nicht. Nein, wir dürfen ihm vertrauen. Wir brauchen unsere Sicherheit nicht in dem haben, was wir uns so überlegt haben, sondern können unsere Sicherheit in ihm haben. Das ist viel besser. Gott redet, Gott handelt durch sein Wort, durch seinen Geist. Er verändert Leben. Er ruft Menschen in die Nachfolge. Vielleicht hast du noch nie Ja gesagt zu Jesus. Bist irgendwie immer dabei gewesen, aber hast noch nie gesagt, ja, ich weiß, dass ich gemeint bin, ich will zu dir gehören. Dann lädt er dich ein, er schließt niemanden aus. Er sagt, du kannst in meine Familie kommen, egal was war. Und vielleicht folgst du ihm schon kurz oder schon lange, dann sage ich dir, er will dich gebrauchen. Er will durch dich wirken. Er will dich als seinen Zeugen gebrauchen in dieser Welt. Er will mit seiner Kraft durch dich wirken. Und wir haben da neulich drüber geredet. Die Menschen, diese großen Glaubenshelden in der Bibel, wo wir denken, naja, aber so, ich bin doch kein Petrus, ich bin doch kein Paulus, ich bin doch kein so und so. Das sind alles ganz normale Leute, so wie du und ich, mit einem Unterschied, dass der Heilige Geist sie ergriffen hat und Raum hatte, durch sie zu wirken. Und wir können solche Leute sein. Wir können so eine Gemeinde sein, die wirklich hier einen Unterschied macht. Und das ist meine Sehnsucht, dass dieses Land sich verändert. Durch die Botschaft, durch das Evangelium von Jesus. Er ist Herr über alles. Halleluja, Jesus, wir preisen dich. Wir preisen dich, dass du kommst, immer wieder neu, mit deiner Liebe und mit deiner Kraft. Wir preisen dich, dass du Leben veränderst. Leben von Menschen, die dich gerade kennenlernen und auch die Leben von Menschen, die schon lange gläubig sind. Und man denkt, okay, das ändert sich nicht mehr. Auch da hast du alle Möglichkeiten durch deinen Geist, wenn wir dir Raum geben. Und ich will dir sagen, in meinem Leben, ich will dir auch sagen, in dieser Gemeinde, tu du dein Werk, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, nicht unser Wille, nicht was wir uns überlegt haben, sondern du sollst hier Raum haben. Ich bete, komm, Heiliger Geist, erfülle uns neu, erfülle diese Gemeinde neu, erfüll du mich neu. Wir wollen dir nicht im Weg stehen, sondern wir wollen ja Kanäle für dich sein. Wir wollen selber bereit sein, offen für dich und durchlässig für dich. Dass du nicht nur uns erfüllst, sondern dass du durch uns Menschen um uns herum segnest. Und dein Segen fließt bis an die Enden der Erde, auch durch diese Gemeinde. Halleluja.